Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Auch von mir ein herzliches Willkommen hier in der Kirche am Südstern. Ich wünsche euch von ganzem Herzen, dass ihr mit dieser Predigt in eurem Inneren angerührt werdet und wertvolle Gedanken mitnehmen könnt für euren Alltag und auch in eurem Herzen bewahren könnt. Darum bitte ich den, der darüber die Macht hat und die Liebe hat, das Innerste in dein Innerstes hineinzusprechen. Und ich will ihm dienen, so gut ich kann. Dies wird wohl heute keine schöne Predigt. Aber sicherlich im Ziel eine gute Predigt, in dem, was mir der Herr aufs Herz gelegt hat. Und so beginne ich gleich mal mit einer Begebenheit, die sich zu Jesu Zeiten in Jerusalem abgespielt hat, und zitiere den Text aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 21, die Verse 5 bis 9. Da steht geschrieben: Einige Leute dort im Tempel unterhielten sich über den Bau, über die herrlichen Steine und die Ausstattung mit kostbaren Weihegeschenken. Da sagte Jesus: Alles, was ihr da seht, wird bis auf den Grund zerstört werden. Es kommt eine Zeit, dass kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Da fragten sie ihn: Lehrer, wann wird das geschehen und woran können wir erkennen, dass es soweit ist? Jesus antwortete: Seid auf der Hut und lasst euch nicht täuschen. Viele werden unter meinem Namen auftreten und von sich behaupten: Ich bin es, der Messias. Jetzt ist es soweit. Lauft ihnen nicht nach. Erschreckt auch nicht, wenn ihr von Krieg und Aufruhr hört. Das muss so kommen. Aber dann kommt noch nicht sofort das Ende. Na, habe ich recht? Das ist kein schöner Text. Schließlich geht es um die Zerstörung des Tempels in Jerusalem. Und der Tempel war doch das größte Heiligtum der Juden, der nach den Bauplänen Gottes errichtet wurde. Der Jerusalemer Tempel befand sich auf dem Tempelberg. Jesus war oft im Tempel. Ja, er vertrieb sogar die Händler, die mit diesem Heiligtum ihren Gewinn gemacht haben. Und da mischt sich Jesus in das Gespräch einiger Leute ein, die den Tempel als historisches Bauwerk bewunderten. Mich hat dieses Geschehen an unzählige Erklärungen erinnert, die ich selbst hier in dieser Kirche vor Leuten zum Besten gegeben habe, wenn sie nach dem Gottesdienst nur mal so reinschauen wollten, die Kirche ansehen wollten. Über die Besonderheiten und der Bauweise und der Räume habe ich aber immer wieder den Schwerpunkt auf die Gemeinde gerichtet, die diese Kirche mit Leben erfüllt. So habe ich ähnlich wie Jesus mit den Menschen mich unterhalten und sie dem Wort näher gebracht. Von der Tempelplattform, nicht das eigentliche Tempelgebäude, sondern es ist heute nur noch die Umfassungsmauern erhalten. Und ein Mauerabschnitt im Westen ist als Klagemauer bekannt und gilt heute als die wichtigste Stelle, die heilige Stätte des Judentums. Diese Mauer hatte zu Jesu Zeiten noch gar keine besondere religiöse Relevanz. Auf dem Tempelberg selbst stehen heute der Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee. Die beide sind nach den heiligen Städten in Mekka und Medina die bedeutendsten Heiligtümer für Muslime. In der Erwartung auf den kommenden Messias, den die Juden ja nicht in Jesus erkannt haben, ist unter anderem eine Bedingung der jüdischen Religion bekannt, dass der jüdische Tempel in Jerusalem, also der dritte Tempel, wieder aufgebaut worden ist, bevor der Messias kommt. Begründet in Micha 4, 1 bis 2. Der Tempel war in der Zeit seines Bestehens der zentrale Ort jüdischer Religiosität. Dort also mischt sich Jesus in das Gespräch der Bauwerksbewunderer ein und sagt die völlige Zerstörung voraus, die dann auch 70 Jahre später tatsächlich so passierte. In meiner Bibel steht im gelesenen Text, den wir gesehen haben, vor dem Vers 7 eine dick gedruckte Überschrift. Die Zerstörung des Tempels bedeutet noch nicht das Ende der Welt, steht da. Das Ende der Welt? Ja, was soll das denn? Wovon spricht denn Jesus da? Das Erschrecken der Leute wird deutlich, als sie den Zeitpunkt der Katastrophe wissen wollen. Mit einem Mal wird die Zerstörung des Tempels mit einer Zerstörung der Welt verglichen. Aber dann kommt noch nicht sofort das Ende, sagt Jesus. Es gibt also ein Ende der Welt. Wem kommt da nicht die bange Frage in den Sinn, Herr, wann wird das sein? Schließlich ist der Tempel ja schon seit über 2000 Jahren zerstört. Kannst du diese Frage einfach zur Seite schieben? Bei wem läuft nicht gerade da in diesem einem Rechenprozess im Kopf ab, wann wird das sein, beziehungsweise wen wird das treffen? Noch zu unseren Lebzeiten? Ach nee. Ich habe noch so viel zu erledigen, ich bin bestimmt noch nicht dran. Da müssen schon noch gravierende Dinge passieren in dieser Zeit. Und so viele Jahre. Aber unsere Kinder? Wird es die treffen? Oder etwa unsere Enkel? Werden diese großen Zerstörungen der Welt bei Ihnen erlebnisreich sein und werden? Wer gibt uns denn die Garantie, dass es nicht morgen geschieht? Jesus sagt uns doch, sag uns doch, wann das so sein wird. Und Jesus antwortete, im März 2024. Nee. Habe ich mich getäuscht, ne? Natürlich nicht. Aber einen ganz wichtigen Hinweis gibt er. Seid auf der Hut und lasst euch nicht täuschen. Das Thema dieser Predigt. Und das gilt für alle Zeit, auch für die unsrige. Wer will uns täuschen? Ich lasse mich doch nicht täuschen, ich bin doch nicht doof. Sagst du, kennst du die Zeichen der Zeit? Wie weit geht deine Weisheit und Erkenntnis? Weisung und Weisheit finden wir in der Bibel, der Gebrauchsanweisung für unser Leben, wie unser lieber Pastor Slawischer vor 2 Wochen hier deutlich gesagt hat. Schon in meiner Jugend in der Berliner Stadtmissionsgemeinde sprach unser Missionar von der Endzeit. Also auch schon vor dieser Zeit, auch schon vor 70 Jahren, über mehr als 70 Jahre, ein Begriff, der in meiner Kindheitserfahrung des Zweiten Weltkrieges ängstliche Spuren hinterlassen hat. Angesichts der Trümmer in der Frankfurter Allee, diese lange, gerade Straße vom S-Bahnhof Frankfurter Allee bis zum Strausberger Platz, direkt in unserem Umfeld, wo wir gewohnt haben, da fiel es mir nicht schwer, mir totale Zerstörung vorzustellen. Die ganze lange Straße nur Ruinen. Es war die gleiche Straße, in der vorgestern vor 70 Jahren die russischen Panzer dem Volksaufstand gegen die DDR-Regierung ein Ende setzten. Und doch hatte Gott Gnade für unser Volk und es wurde wieder aufgebaut. Die Endzeit, die damals schon gedacht war, doch noch nicht so konkret oder vielleicht nur verschoben. Seid auf der Hut, sagte Jesus, und lasst euch nicht täuschen. Du möchtest die Wahrheit wissen? Ich auch. Die Wahrheit liegt allein in der Bibel. Ich werde einige Bibelstellen nennen und du kannst dann entscheiden, welche Klarheit und Wahrheit du aus diesen Bibelstellen für deine Zukunft bzw. für die Zukunft deiner Angehörigen oder die Zukunft der Welt einnimmst. In Matthäus 24, Vers 6 und 7 steht geschrieben: Erschreckt nicht, wenn nah und fern Kriege ausbrechen. Es muss so kommen, aber das ist noch nicht das Ende. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen, ein Staat den anderen angreifen. Wer denkt da nicht gleich an die akute Situation mit der Ukraine? Erschrecket nicht! Zweitens, die Offenbarung 6, Vers 5 und 6 spricht von einem symbolischen Reiter, der an vielen Orten der Erde große Hungersnöte verursachen würde. Und Jesus sagt dazu: In vielen Ländern wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Das alles ist erst der Anfang, der Beginn der Geburtswehen. Das sind die Worte Jesu dazu. Auch im Lukas-Evangelium lesen wir Jesu Vorhersagen in Kapitel 21, Vers 11. Schwere Erdbeben wird es geben, wie jetzt in der Türkei, und in vielen Ländern Hungersnöte und Seuchen. Wer denkt da nicht an die vergangene Epidemie mit Corona, die ganze Welt überflutet? Fünftens, die Kriminalität wird ungeahnte Ausmaße annehmen, an der die Regierungen nicht mehr Herr werden. Matthäus 24, Vers 12 sagt: Weil der Ungehorsam gegen Gottes Gesetz Überhand nimmt, wird die Liebe bei den meisten von euch erkalten. Wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Sechstens, die Menschheit wird ihrer Aufgabe, die göttliche Schöpfung zu bewahren, nicht mehr gerecht. Ja, sie zerstört die Umwelt. Die Offenbarung mahnt in Kapitel 11, Vers 19: Nun ist die Zeit der Bestrafung gekommen für alle, die die Erde zugrunde richten. Jetzt werden sie selber zugrunde gerichtet. Das ist das akute große Problem der Menschheit weltweit im Moment. Siebtens, der Werteverfall nimmt immer auffälliger zu, vertreibt alles Gute, Gewalt wird verherrlicht, Mord und Zerstörung fremden Eigentums. Respekt wird zum Fremdwort. Liebe weicht der Selbstsucht. Eigene Interessen unterdrücken die anderen. Paulus sieht das voraus und schreibt eindringlich an Timotheus im Kapitel 3: Du musst wissen, in der letzten Zeit vor dem Ende der Welt stehen uns schlimme Zustände bevor. Die Menschen werden selbstsüchtig, geldgierig, prahlerisch und eingebildet sein. Sie werden Gott lästern, ihre Eltern nicht gehorchen und vor nichts mehr Ehrfurcht haben. Sie sind undankbar, lieblos und unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht und gewalttätig. Sie hassen das Gute, sind untreu und unzuverlässig und aufgeblasen vor Überheblichkeit. Sie kümmern sich nicht um das, was Gott Freude macht, sondern suchen nur, was ihre eigene Lust vermehrt. Sie geben sich zwar den Anschein der Frömmigkeit, aber von der wahren Liebe, von der Kraft, aus der echte Frömmigkeit lebt, wollen sie nichts wissen. Halte dich fern von solchen Menschen. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Genauer kann man unsere derzeitige Epoche nicht beschreiben. Und das stand schon vor über 2000 Jahren in der Bibel. Die ständig zunehmende Gottlosigkeit ist das größte und zerstörendste Problem der Menschheit, wodurch sich alle anderen Fehlentwicklungen ableiten und entwickeln. Nochmal, diese verdammte Gleichgültigkeit, ja sogar der Spott gegenüber allen Ermahnungen aus der Bibel, sie führen zum selbsterwählten Ende der Menschheit. Nein, das ist keine schöne Predigt, die ich hier halte. Sie ist ein Spiegelbild unseres Alltags. Aber mich hat die Ermahnung von Paulus angesprochen, der im 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, Vers 2 schreibt und ermahnt: Verkünde den Menschen die Botschaft Gottes, gleichgültig, ob es ihnen passt oder nicht. Rede ihnen ins Gewissen, weise sie zurecht und ermutige sie. Werde nicht müde, ihnen den rechten Weg zu zeigen. Eine andere Übersetzung sagt: Predige das Wort Gottes und stehe dazu, zur Zeit und zur Unzeit. Und das tue ich hier und heute. Über all dem genannten Grauen steht aber die Zusage Jesu: Wenn das alles geschieht, das ist noch nicht das Ende. Wer bis zum Ende standhaft bleibt, der wird errettet. Aber wir sprechen richtigerweise von der Endzeit. Nach unseren Erkenntnissen, wie auch damals schon der Stadtmissionar schon gepredigt hat und weit vor ihm Paulus und Timotheus. Aber wer Augen hat zu sehen und Ohren hat zu hören und ein Herz, das empfindet den Unterschied zwischen Gut und Böse, der bleibe nicht in der Erkenntnis, sondern tue Buße, kehre um vom eigenen Versagen und lebe aus der Vergebung Jesu Christi, der den Tod und die Sünde besiegt hat. Das ist die Rettung. Das ist weise Voraussicht auf die Endzeit. Egal, ob du sie hier auf Erden erlebst oder dann schon bei Jesus bist. Ja, die Sehnsucht nach Erlösung kann ich gut verstehen. Kürzlich sagte ich zu meiner Frau, nachdem ich eine Dokumentation über die kriminellen Klimakleber und andere rücksichtslose Protestarten im TV gesehen hatte, wie auch diese Messerstecher, die einfach aus Lust an der Gewalt morden. Ich sagte zu meiner Frau: Du, ich kann jeden verstehen, der angesichts dieser Fehlentwicklung am liebsten weit aufs Land ziehen möchte, wo noch Tiere und Landschaft den Alltag ausfüllen. Aber ändern würde das an der Entwicklung der Menschheit nichts. Die Politiker denken über ein Messerverbot nach. Wer soll denn das kontrollieren? Ich habe noch heute in einer Schublade aus meiner Jugendzeit das sogenannte Fahrtenmesser. Ich weiß auch nicht, ob das noch jemand anders kennt, sowas. Das war damals unser Stolz als junge Leute. Und auf den Freizeiten haben wir damit Stöcke und Zweige geschnitten und aus Birkenborke Schiffe geschnitzt. Unsere Eltern hatten damals noch Sorge, ob wir uns dabei nicht selbst verletzen würden. Aber damit töten? Das wäre uns nicht in den Sinn gekommen. Gewalt war einfach keine Option. Ja, das hat es damals tatsächlich noch so gegeben. Aber es wuchs eine Generation heran, deren Gedankengut der Freiheit zur Ausnutzung der Schwächeren wurde. Der große Umschwung zur Relativisierung der Gewalt begann mit dem Aufruf der antiautoritären Erziehung. Erschrocken mussten die Eltern erleben, wie sich ihre liberale Einstellung zur Respektlosigkeit gegen sie selbst richtete. Sie haben bis heute keinen Einfluss mehr auf die Erziehung, weil die noch pubertäre Jugend den Eltern sagt, wie sie sich zu verhalten haben. Und Gewalt? Das Prinzip des Stärkeren ist gleich Macht und Einflussnahme ohne geistige Fähigkeiten über die Folgen. Wenn Menschen so erzogen werden, dass sie keinen Respekt mehr vor den Erfahrenen ihres direkten Umfelds haben, wie sollen sie dann Respekt vor dem unsichtbaren Gott haben? Ja, wir erkennen an vielen Beispielen, wie die Menschheit mit Riesenschritten auf die Selbstzerstörung zuläuft. Und viele geistliche Leiter haben aus klarer Erkenntnis laut genug gewarnt, wie es früher auch schon die Apostel taten und Jesus selber gesagt hat. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Sie bleiben gültig für immer und ewig. Matthäus 24, Vers 35. Der Glaube daran erfordert Respekt vor dem Autor dieser Worte, vor Gott. Vers 36, noch der Tag, noch die Stunde, wann das Ende kommt, kennt niemand. Auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, nur der Vater kennt sie. Wenn alles einmal vergeht, aber Glaube, Hoffnung und Liebe bleibt. 1. Korinther 13, Vers 13. Ich habe euch mit vielen Beispielen unserer Zeit zugepflastert und bedacht, dass diese Entwicklung so kommen musste und auch noch kommen wird. Eine immense Entwicklung der Zerstörung der fundamentalen Lebensumstände. Zurück zu der Eingangsfrage. Wann wird das sein? Wen wird es treffen? Die Antwort nach dem Wann haben wir eben schon bekommen. Nur der Vater, Gott der Vater, weiß es. Wer an dieser Aussage herumbastelt, ist ein Sektierer und lehrt nicht die Wahrheit der Schrift. Es sind viele da, die schon gesagt haben, dann ist das Ende der Welt, dann ist das Ende der Welt. Wen wird es treffen, dieses Ende? Die Antwort auf diese Frage ergibt sich, wen wird es nicht treffen, wenn wir das überlegen? Wen wird es nicht treffen? Als ich über diese Frage nachdachte, fiel mir unsere junge Gemeinde von damals ein, circa 20, 30 junge Leute, die es trotz der Gegenwehr von den jungen Pionieren, von der FDJ und der GST, für wichtiger gehalten haben, sich zu Jesus Christus zu bekennen und nicht zur Ideologie eines Staates. Das war sehr mutig. Ich denke an die vielen jungen Leute, die ich hier in dieser Kirche vorfand, als ich zu dieser Gemeinde fand. Ich denke an die vielen jungen Leute, die hier in dieser Kirche im vergangenen Advent die Gemeinde mit ihrer Hingabe und ihrem Dienst begeisterten. Und auch vorgestern die ca. 300 jungen Leute, die hier mit einem mitreißenden Lobpreis sehr laut den Herrn die Ehre gaben und ihr Leben unter seine Leitung stellten. Gottes Wort als Nahrung haben sie festgehalten. Ich denke an die kleine Schar derer, die hier in dieser Gemeinde nach diesem Prinzip vertraut haben, dass wir an Gottes Wort dranblieben. Ich denke an euch, die ihr mit mir den Gedanken folgt, die ihren Vergleich und Ursprung in der Heiligen Schrift haben. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht in der Welt. Ihr seid die Ausnahme im Trend der Geschichte, denn ihr habt Jesu Liebe in euren Herzen. Sonst wärt ihr heute nicht hier. Wer die Liebe Gottes hat, hat das Leben. Wer an den Sohn Jesus Christus glaubt, wird für ewig leben, selbst wenn er stirbt. Wer Jesus erkennt, der kennt den Vater. Bei ihm haben wir ein liebevolles Zuhause, eine Zukunft ohne Hass und Streit, ohne Besserwisserei und Gewalt. Jesus selbst wird uns die Tränen abwischen, die wir über das Leiden und dieser ungerechten Welt durchstehen müssten. Wir haben einen unmissverständlichen Auftrag für unsere Lebenszeiten. Wachsam und dienlich sein, um anderen Menschen mit der Liebe, die Jesus zu allen Menschen hat, den Weg, die Wahrheit und das Leben zu zeigen. Wer das tut, wird bei dem Freudenfest dabei sein, wenn eine neue Erde und eine neue Schöpfung präsentiert wird. In der Offenbarung, die der jünger Apostel Johannes empfangen hat, liest sich das so. Offenbarung 21, Vers 2 bis 8. Es steht geschrieben: Ich sah, wie die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam. Sie war festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen: Dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage mehr und keine Qual. Was bisher war, ist für immer vorbei. Dann sagte der, der auf dem Thron saß: Gebt Acht, jetzt mache ich alles neu. Und zu mir sagte er: Schreib dieses Wort auf, denn es ist wahr und zuverlässig. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, sagt Jesus. Alle, die durchhalten und den Sieg erringen, werden dies als Anteil von mir erhalten. Ich werde ihr Gott sein und sie werden meine Söhne und Töchter sein. Ihr Lieben, ich hoffe, dass diese göttlichen Worte über unsere Zukunft bei jedem von uns eine heiße Sehnsucht danach erwecken, möglichst viele Menschen unserer Umgebung den Ausweg aus der Verzweiflung der widrigen Umstände zu zeigen und selbst festzuhalten in dem Vertrauen auf Gottes Zusagen. Wer bis zum Ende standhaft bleibt, wird errettet. Angst und Miesmacherei ist kein guter Ratgeber. Es erfordert Mut und vorausschauende Freude, sich selbst und anderen die Zukunft bei Gott schmackhaft zu machen. Gottes Gemeinde ist nicht zum Selbstkuscheln da. Gottes Gemeinde soll leben und nicht jammern. Gottes Gemeinde soll Wegweiser sein. Gottes Gemeinde soll die Liebe Jesu ausstrahlen in die lieblose Welt. Gottes Gemeinde soll auf der Hut sein und wird es tun. Gottes Gemeinde wird die Wohnstätte Gottes sein und ihr werdet Söhne und Töchter Gottes sein. Eine bessere Zukunft gibt es nicht. Es ist noch nicht das Ende. Wach auf, Gemeinde Jesus, und lass dich nicht täuschen. Amen.